passt auf jeden Fall easy weiter auf Bilder. Das Bild ist ja breiter als das Bild ist ja viel breiter als das, was wir jetzt gerade sehen.
Willst du jetzt so mit mir rumlaufen?
Ja, dann musst du jetzt durch. Du hast gesagt, wir machen jetzt Video. Das wird sich jetzt nicht verändern lassen.
Ich möchte nicht auf Video. Müssen wir es wirklich so machen?
Wir müssen das wirklich so machen. Das Schlimme ist, wir haben es euch versprochen. Und das Schöne ist, jetzt gibt es für uns kein Zurück. Zumindest für dieses Experiment. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Heute das erste Mal mit videografischer Begleitung.
Es ist mir so unfassbar unangenehm, dass hier so Leute vorbeigehen, uns angucken.
Ach, warte, das wird gleich noch viel schlimmer.
Mit dem Kopf schütteln und weitergehen. Aber dann sind wir jetzt halt auch so Menschen mit so Selfie-Sticks. Ihr lieben hörenden Podcast-Hörer, macht euch keine Sorge, Podcast-Hörerinnen und Hörer, macht euch keine Sorge, wir werden uns sehr viel Mühe geben, das Bild nur als Beiboot zu behalten.
Boot.
Als Beiboot zu behalten und nicht irgendwie zu viel über das zu reden, was wir sehen. Oder wenn wir darüber reden müssen, wenn wir es so machen, dass ihr das Bild nicht braucht. Das finde ich schon wichtig. Zumal das jetzt eine Testsendung ist, glaube ich, ne, wo wir...
Eine von zwei Testsendungen mit Sicherheit.
Eine von zwei Testsendungen,
die
genau.
Die nehmen wir gleich auch direkt so auf.
Wo wir jetzt, während wir hier stehen, noch gar nicht genau sagen können, läuft das bei Spotify, läuft das bei Podigy, läuft das bei YouTube. Das müssen wir uns für die Veröffentlichung irgendwie übrig halten.
Das genau, bei YouTube ist, glaube ich, safe. Das können wir schon mal sagen. Da laden wir es auf jeden Fall hoch, wie dem auch sei. Aber
auf welchem
alles
Kanal
andere
wissen wir aber auch noch nicht. Also genau. Schaut bitte in die Shownotes oder guckt bitte bei Fotografie tut gut bei Instagram vorbei. Da wird es einen Episodenpost geben. Ob ihr nur weiter hören wollt, dann müsst ihr natürlich gar nicht nachgucken. Dann könnt ihr da weiterhin drüber diskutieren, was ihr von der Sendung gehalten habt. Ihr merkt, ich muss mich hardcore dran gewöhnen. Ich mache nicht umsonst Podcasts und sitze nicht umsonst gerne irgendwo in der Ecke, wo mich keiner sieht bei der Aufnahme, oder sitze um Michael rum und jetzt, boah, ich weiß noch nicht, komm, wir gehen los.
Auf geht's. Aber eine gute Nachricht wohnt dem Ganzen hier inne. Du hast vor längerer Zeit gesagt, wenn das mit deinen Zähnen eine gewisse Genesungsstufe erreicht hat, in der Form von die Zähne sind wieder da, dann würden wir Video mit ins Spiel nehmen. Insofern ist das doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Wie geht's deinen Zähnen?
Gut. Liebe Grüße an Lars. Jetzt muss ich kurz überlegen. Zahntechnische Labor Rode in Mülheim. An Verhahn und an Herrn Rode. Die haben mir nämlich mehr geholfen als jeder andere in diesem inzwischen einjährigen Prozess. Läuft langsam. Also ich sage mal so, ich hatte heute den ersten problemlosen Morgen. Es mag sein, das machen wir nicht zu lange, ich möchte jetzt nicht 3 Stunden über Krankheiten sprechen, aber es mag sein, dass ihr zwischendrin noch mal den Impuls bekommt, mir einen Podologen, Quatsch.
Einen Podologen?
Meinen Füßen geht es super. Ich arbeite in dem Bereich, wie heißt es denn? Logopäden.
Ah.
Was heißt das?
Das ist normal, das ist spart nur Strom. Möchtest du, dass du das
ich möchte das Bild sehen.
Dann müssen wir das gleich wieder aktivieren. Aber ich kann es einfach antippen.
Ich werde ab und zu so klingen, als wenn ich einen Logopädentermin bräuchte, weil meine Zunge sich ja noch gewöhnen muss. Aber im Großen und Ganzen bin ich super glücklich inzwischen. Aber auch ziemlich runter. Also wenn wir zu lange darüber sprechen oder irgendein Trigger kommt, kann ich ja schon mal eine Träne im Auge haben, weil das jetzt einfach ein unfassbar ungeiles Jahr war, was... Ja, so viele von euch haben es mitbekommen. Ich finde es total schön, dass ihr immer mal wieder nachfragt auf den verschiedensten Kanälen. Vielen Dank dafür und dass ja auch wirklich viele von euch auch mitgefiebert haben. Ne? Danke sehr, das ist noch nicht ganz vorbei, weil wir haben wir würden hier rüber gehen, die erste Hälfte geschafft. Die andere Hälfte heilt halt noch, aber die andere Hälfte kann man weder sehen noch stört sie mich. Also da sind wir jetzt in einem körperlichen Prozess, der, das muss halt auch gemacht werden, aber das, braucht eh noch ein bisschen. Wir befinden uns übrigens, um mal schnell vom Thema wegzukommen, genau, das ist die Mülheim-Sarner-Ruhrau, glaube ich, hieß es gerade. Ne? Und wenn du die Kamera mal rumschwenkst, das ist jetzt nur für die Zuschauerinnen und Zuschauer, kommt in diese Richtung, da gehen wir jetzt langsam hin, der Mülheimer Wasserbahnhof. Das ist so ein, wir haben es gerade genannt und ich habe es gerade genannt, B-Promi-Ausflugsziel. Wir sind gerade von uns zu Hause in Ratingen keine Viertelstunde gefahren und haben halt hier diese Wasserflächen, die ihr auch vielleicht gerade schon im Hintergrund gesehen habt. Hier ist gerade eine Hauptstraße, aber wir gehen jetzt die Treppe runter, damit es wieder ruhiger. Und das ist ein Ort, in dem wir gleich fotografieren gehen werden. Wir werden bis dorthin laufen und währenddessen vielleicht noch ein bisschen was anderes quatschen über die Fotografie und unser Leben und so. Wir werden gleich eine Stunde am Mülheimer Wasserbahnhof fotografieren gehen. Der Mülheimer Wasserbahnhof ist 1920, glaube ich, eröffnet worden und seitdem in großer Veränderung ein Teil von Mülheim und im Sommer ein total, ach, im Winter genauso, aber im Sommer noch viel mehr ein total schönes Ziel. Wir haben uns gerade schon bei den ersten Metern, die wir gelaufen sind, ein bisschen geärgert, dass wir kein Teleobjektiv dabei haben, sondern nur relativ knappe Brennweiten, weil hier halt einfach eine Natur eingezogen ist in dieses ehemalige, ja, Industriehölle. Das ist wunderschön. So, und ja, das werden wir gleich ein bisschen ergründen und wahrscheinlich nachher noch eher mal einen Satz dazu sprechen als vorher. Und ihr werdet, wenn die zweite Sendung online ist, spätestens die Bilder sehen.
Jo. Zumal ich ja auch noch nie hier war. Also ich könnte jetzt nicht allzu viel beitragen, außer schön hier.
Ja, wir sind ja noch am Weg.
Also. Genau, eben. Also bisher ist es super hübsch und extrem grün. Wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass das Ruhrgebiet nicht die graue Kohlenstaubhölle ist, von der man manchmal denkt, dass es ist, sondern dass auch hier mitten am Baum Kormorane rumturnen auf irgendeiner Birke.
Das ist deren Nest. Das ist deren Nest. Das surft im Wind.
Tatsächlich, das ist das Nest. Ach, das ist ja, da ist ja auch alles voll mit denen.
Das
kann ich euch leider nicht zeigen. Dafür reicht die Brennweite von der kleinen Kamera jetzt hier nicht aus.
Also wir sehen auf der linken Seite, das müssen wir euch zeigen, das können eh nicht alle sehen, einen relativ typischen Baum mit Nesten für Kormorane. Ich meine, kannst du versuchen reinzuschwenken, mal kurz stehen, vielleicht kann man sich
da
sogar
oben rein. Sind die beiden. Ach, Moment, ich kann ja sogar mal das hier versuchen. Also genau, ja, man kann das vielleicht erahnen, wenn man das Video gerade anhat, dass da oben gerade Kormorane brüten, die das wahrscheinlich auch gerade überaus suspicious finden, dass wir hier stehen bleiben und sie so prüfend angucken.
Ja. Ich würde vorschlagen, wir versuchen, dem Talk die Hauptrolle zu geben.
Yes.
Wir hatten in den letzten... Ach nee, ich habe noch eine Bitte an euch. Oder eine Werbeepisode, eine ganz kurze habe ich noch. Wir haben ja in der vorletzten Sendung, in der vorletzten glaube ich, ne, ja, über die Lienhof-Kamera, über das Großformat gesprochen. Ganz liebe Grüße an alle, die sich gemeldet haben, die in dem Thema schon drin sind. Das war wirklich super interessant, dass ich Leute dabei habe, die uns hier zuhören und mir folgen, die so tief im Thema sind. Wahnsinn! Allerdings haben mir die Gespräche auch gezeigt, es gibt viel zu lernen, haben mich aber auch unglaublich neugierig gemacht. Ich habe, muss fairerweise sagen, zum Geburtstag geschenkt bekommen, den ich noch gar nicht hatte, einen Workshop gebucht bei Chris Markwand in der Viewfinder Villa. Ein Workshop zum Thema Großformatfotografie. Das sage ich hier nochmal. Auch für die, die gar keine Großformatkamera haben, weil die Besonderheit bei Chris ist, bei Chris und Monika. Monika und Chris, so rum ist richtig. Dass wenn wir dort zum Workshop kommen, ich werde meine mitbringen, weil ich sie natürlich verstehen möchte und werde mich vorher mühen, irgendwie ein Grundverständnis gefunden zu haben. Aber wenn du jetzt zuhörst und findest irgendwie spannend 4x5 Fotografie und so Everton-mäßige Porträts, wobei der hat 8x10, glaube ich, benutzt, aber wenn du das Thema spannend findest, dann kannst du diesen Workshop belegen. Es gibt dort Kameras, die du nutzen kannst. Also wenn du schon mal überlegt hast, will ich vielleicht Großformat, hast dich aber natürlich nicht angetraut, weil du dieses Riesengerät gesehen hast und vielleicht auch keinen Plan hattest und wie ich auch nicht wusstest, wo du anfangen sollst. Mit dem Workshop kannst du die Kameras kennenlernen, du bekommst eine Kamera geliehen, wir werden dort Fotos machen, wir müssen keine Filme mitbringen, das fand ich sehr faszinierend. Ich habe gefragt, welche Filme soll ich mitbringen und so. Gar nichts, wir entwickeln das, was wir da gelernt haben und werden wahrscheinlich mit einem guten Grundverständnis da rausgehen. Und du kannst es auch machen, um einfach eine schöne fotografische Zeit mit anderen zu haben. Wir sind nicht mehr als 2 bis 5 Leute, wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Gewähr, ne? Aber so habe ich es gerade im Kopf. Und bis jetzt sind wir 2 Teilnehmer. Das heißt, es gibt noch 3 Plätze theoretisch. Und wenn du neugierig bist und noch nie so eine Kamera in den Händen, also wenn du sie in den Händen hattest und fändest es spannend, ist sowieso cool für dich. Aber die meisten haben ja diese Situation von mir. Habe ich jetzt geerbt, das Ding.
Ja,
aber
klar.
Ein halbes Leben habe ich gedacht, boah, ich will das eigentlich mal ausprobieren. Aber wo gibt es die Möglichkeit? Ne? In der Nähe von Hannover im Juli, jetzt muss ich überlegen, 11. und 12. Juli, das ist ein Samstag und ein Sonntag, genau, in der Nähe in Barsinghausen in der Nähe von Hannover. Genau. Wir haben uns da eingemietet. Wir werden die Abende irgendwie im Hotel verbringen, also Farina und ich. Und tagsüber bin ich dann auf dem Workshop dort. Und deswegen herzliche Einladung, wenn irgendwer Bock hat auf eine fotografische Zeit mit Monika, Chris, mir und jemand anderem. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Bist du dabei? Dann liebe Grüße. Meldet euch mal, wenn ihr schon gebucht habt. Und es ist eine wirklich gute Sache. 2 oder 3 Plätze gibt es noch. Also wenn ihr Bock habt, lasst das gerne zusammen machen. So.
Auf jeden Fall.
Jetzt müssen wir aufpassen, weil ich hätte Bock. Ich habe viel geguckt nach 4x5 Zoll Porträts. Das ist eine Ravage. Also wir reden ja davon, wenn wir jetzt diese kleine Kamera angucken, dann ist hier hinten ja die Sensorgröße, so, also die Größe des normalen unseres Vollformatfilmes, der ja eigentlich Kleinbild heißt, weil irgendwie so groß und größer das einzelne Foto ist, was wir in Großformat belichten. Ich habe mich da mit Porträts so beschäftigt. Alter, das machen wir jetzt hier nicht, weil es sprengt total den Rahmen, passt auch gar nicht rein in diese Umgebung. Aber das ist ja unfassbar, was du damit machen kannst. Und du hast dann den Fokus wirklich auf einem Porträt. Klar, ich habe 10 Kassetten, ja, dann tauschte die und so. Aber es ist, hier ist ja schon geil, weil ich so langsam, also nicht im Sinne von langweilig, sondern bedacht bin. Oder bei einem Mittelformatfilm. Aber bei Großformat fange ich an, das habe ich, glaube ich, davor jetzt in der Sendung schon gesagt, das Wort meine Arbeiten oder wie man das so manchmal hört, zu verstehen.
Ja, ja.
Weißt du, so.
Ja, ja, verstehe. Also das ist zwar, habe ich, als ich unsere eigene Episode gehört habe, hinterher noch so ein bisschen Widerstand verspürt, denn das Wort Arbeit mit einem Grundaufwand oder einem Grundkenntnisstand zu verknüpfen, aber egal, kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Lass uns das vielleicht mal für eine... Wollen wir dafür mal irgendwann eine Folge quasi investieren, wo wir das mal im Detail so ein bisschen auseinandernehmen? Weil ich glaube, das könnte ich mir auch ganz interessant vorstellen.
Wahrscheinlich sogar, wenn ich die Kamera verstanden habe.
Ja, vielleicht nach dem Workshop oder sowas.
Vielleicht nach dem Workshop.
Kannst du da direkt auch noch drüber berichten, wie das so war und sowas.
Wenn wir die Zeit finden, würde ich sogar überlegen, ob wir in die Schwarz-Weiß-Malerei gehen. Kamera und Mikrofone anmachen und dann, das wäre sehr viel Arbeit für uns. Das müssen wir die Zeit für finden, ne? Aber ich meine nicht nur viel Arbeit zur Schwarz-Weiß-Malerei zu fahren, sondern das wäre audio- und videomäßig schon eine dickere Nummer, aber dann nehmen wir uns einen Menschen mit, der Bock hat, mal fotografiert zu werden und so, und dann machen wir uns da mal einen Kaffee und so. Also Schwarz-Weiß-Malerei würde mich da... Idee. Ja, oder?
Das ist, das ist super.
Halten wir mal fest.
Ja, finde ich gut. Ich schon sagst, das ist dann wahrscheinlich was, wo ihr lieben Hörenden dann eine Weile drauf warten müsst, weil das nicht mal eben so organisatorisch zu machen ist. Aber das können wir auf jeden Fall mal einplanen. Das würde mich auch sehr interessieren.
Tatsächlich. Sehr gerne.
Wie kommen wir denn jetzt darüber? Eigentlich sind wir schon ein bisschen da.
Wollte gerade sagen,
weil, wir hatten euch noch so ein bisschen ein Thema mitgebracht und waren über... Wie sind wir denn da drauf gekommen? Es ging so ein bisschen um einerseits Minimalismus,
du hast mit deinem Vater angefangen.
Secondhand.
Ja, liebe Grüße.
Genau, hi Dad, viele Grüße. genau, ich hatte mit Falk nochmal über das Thema Entscheidungsminimalismus gesprochen, wobei wir ehrlicherweise dahin schon wieder gekommen sind über was anderes, was ich jetzt gerade nicht mehr zusammen bekomme.
ich habe es erwartungsvoll gesagt, hoffentlich sagt er es jetzt, ich weiß auch nicht mehr.
ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kamen wir so ein bisschen über Secondhand-Kleidung, über Nachhaltigkeit. Das war ein Thema, was du eben so als Schlagwort irgendwie reingebracht hast. Und das eben auch fotografisch. Das eine Schlagwort war Nachhaltigkeit, das andere Schlagwort war Secondhand. War das das? Oder Minimalismus? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Erzähl mal von deinem Vater.
Genau. Ich habe letztens mit meinem lieben Herrn Vater darüber gesprochen, dass wir in den Podcast-Episoden jetzt schon ein paar Mal den Begriff Entscheidungsminimalismus mit uns rumgetragen haben. Und dabei geht es ja darum, in dem Moment, wo man sich für zum Beispiel eine Kamera und ein Objektiv entscheidet, das man mitnimmt, dass man sich damit so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark aus der Not befreit, Entscheidungen treffen zu müssen. In dem Fall, welche Kamera nehme ich mit, welches Objektiv mache ich drauf? Und einfach nur mit dem zu arbeiten, was man dabei hat, ohne die ganze Zeit noch den nächsten Gedanken zu haben, oder mache ich lieber das 35er drauf oder brauche ich jetzt nicht das Tele? Und sich damit eben viel mehr Entspannung und Ruhe in die Fotografie zu holen. Und dann hat mein Vater berichtet, er war mit meiner Mutter im Freilichtmuseum in Lindlar und hat das mal ausprobiert. Und hat gesagt, ich nehme jetzt nur einen Body mit, in seinem Fall eine Canon EOS RP. Und ich müsste jetzt lügen, wenn ich sicher wüsste, welches Objektiv. Deswegen ein Objektiv. Und er hat berichtet, dass er das auch da tatsächlich dann genossen hat und das auch fotografisch irgendwie total genießen konnte, weil er eben nicht den Rucksack dabei hatte, wo dann auch noch das Tele drin ist und noch eine Festbrennweite. Und, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was er für ein Objektiv drauf hatte. Und das fand ich eine schöne Rückmeldung, dass das auch ja, Früchte trägt, wenn man sowas immer mal wieder fallen lässt. Und ich kenne das ja von mir selber auch. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, wenn ich jetzt die letzten Male in der Türkei im Urlaub war. Und das war eben auch in erster Linie jetzt keine Fotoreise, sondern eben ein Hotelurlaub mit der Familie plus meine Schwiegermutter dabei. Letztes Mal sogar dann noch meine Eltern dabei und Freunde von uns. Also eher so Gruppenausflug in Hotel in der Türkei. Und Ausflüge spielen jetzt nicht die übergeordnetste Rolle und schon gar nicht irgendwie fotografische Ausflüge. Und da dann nur eine Kamera mit, in meinem Fall, einem kleinen 50er drauf dabei zu haben, habe ich auch immer als extrem befreiend empfunden, weil ich wusste, du nimmst jetzt einfach dieses kleine Klötzchen da mit, was in, im Safe im Zimmer lag, und machst damit halt die Fotos, die du damit machen magst und kannst, und musst dir nicht wieder Gedanken machen, ach, gehe ich noch mal kurz aufs Zimmer, hole ich noch mal kurz das XY-Objektiv, weil jetzt ist dunkel und ich hätte gerne eine offenere Blende, oder jetzt will ich auf einmal Menschen fotografieren und brauche eine längere Brennweite für so eine porträtartige Situation oder so. Genau.
Ist ja irgendwie ein Grundthema, was so ein bisschen breiter ist. Ne? Ich habe noch keinen Namen dafür gefunden, aber vielleicht könnt ihr uns helfen. Wir kommen ja irgendwie über dieses fortwährende Thema, wie kann ich ein bisschen stressfreier leben, wie kann ich ein bisschen, tja, weiß ich auch nicht, den Druck aus allen möglichen Entscheidungen rausnehmen. Ne? Also die Grundidee liegt ja darin, dass wir, boah, wie war das pro Tag? 27.000 kleine Entscheidungen und 120 relevante oder so treffen.
Irgendwie. Zumindest so in den Dimensionen, ja.
Ich muss das ehrlicherweise, ich muss das ehrlicherweise auch immer wieder nachschauen, weil ich mir diese Zahlen nicht gut merken kann. Aber es ist einfach so, dass wir das ganze, der ganze Tag besteht aus Entscheidungen, ja. Und unser Gehirn hat mehr Stress, als wir glauben. Oder mehr zu tun, sagen wir es so. Ja. Ich würde gar nicht sagen Stress. Mehr damit zu tun, als wir glauben. Auch mit so einer Entscheidung wie gerade, das habt ihr nur gesehen, aber nicht gehört, drehe ich jetzt gerade die Kamera so, dass wir diese Gans hören können, die uns da anschreit, oder nicht. Und auch diese kleinen, ich sag mal, positiven, nicht schwierigen Entscheidungen sind aber, das Wort haben wir jetzt viel benutzt, Mental Load oder irgendwie ein Vorgang von unserem Arbeitsspeicher,
ja,
den der Arbeitsspeicher total schaffen muss. Und umso mehr wir es schaffen, diesem Arbeitsspeicher ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen, umso mehr leben wir insgesamt entspannter. Und unsere Fotografie, die uns ja gut tun soll, deswegen sind wir ja hier. Ich muss lernen, damit umzugehen, wenn Menschen vorbeigehen und mir in die Augen kauken, als wenn mit diesem Stick in der Hand. Dazu muss ich noch üben. Vielleicht setzen wir gleich irgendwo mal hin.
Ja, können wir machen, klar.
Ist da irgendwie eine Bank? So, wir haben so und so viele Verzeihungen, so und so viele Entscheidungen am Tag zu fällen. Und es geht nicht darum, eine Oberkatastrophe mit diesen Grundentscheidungen hier vorne.
Ja.
Vor diesem schönen Fahrrad, was in der Ruhe gelegen hat, offensichtlich.
Ja, länger in der Ruhe gelegen. Moment, das zeige ich euch kurz, die hier zu gucken. Erzähl ruhig weiter.
Wir haben dadurch, dass wir jeden Tag so viele Entscheidungen zu treffen haben, einen großen Teil unserer Resilienz, die wir bewusst oder unbewusst aufgebaut haben, schon wieder verbraucht am Tag. Das ist, bei Familiengeschichten, bei Unternehmungen, bei was ziehe ich an, aber auch fotografisch. Was nehme ich mit? Ist es genug? Brauche ich jetzt nicht das andere Objektiv? Habe ich den richtigen Filter drauf? Was wir häufig als Gamification und Spaß wahrnehmen, ist häufig auch Stress.
Ja.
Und wenn es kein Stress ist, taktet es trotzdem den Arbeitsspeicher hoch und führt am Ende dazu, dass wir irgendwie uns sehr gestresst fühlen, obwohl es eigentlich gar nicht sein müsste. Und so viele Gedanken machen wir uns. Also gerade über die Podcast-Inhalte bekomme ich immer wieder, oder wir inzwischen, immer wieder auch Mails und Nachfragen und auch persönliche Gespräche, wo ich merke, wir haben Leute im Job sowieso, also Berufsfotografen sowieso, gerade so, wenn Kameras und Mikrofone aus sind, aber auch ganz viele oder die meisten Hobbyisten erstaunlich viel Druck, mit dem Thema. Mit dem Thema, was nehme ich mit? Kann ich alles verkaufen und eine 8-7 Jahre alte Leica kaufen? Kann ich, macht das Sinn? Ist das nicht zu gefährlich? Lohnt sich das? Welches Objektiv nehme ich mit? Kann ich die alten Kameras kaufen? Hier, liebe Grüße an Christian Anderl zum Beispiel. Der hat ein ganz geiles Video über die 5D Mark II kürzlich gemacht. Das ist eine Kamera von 2011 oder was? Ich muss jetzt wieder nachgucken. Ja, 2008 bis 2013, 2010, roundabout. In jedem Fall ist sie deutlich über 15 Jahre alt. Und das ist eine Kamera, ich habe damals so lange von ihr geträumt, dass ich das erste Mal sowas wie mit der jetzt gemacht habe. Da habe ich alles verkauft, was ich besaß. Also über die Fotografie hinaus habe ich ganz viel verkauft. Und mir in dieser Zeit, in den jungen Jahren, war ich nicht so solvent. Mich heute nicht, aber lange nicht so solvent wie heute. Und da habe ich halt ganz viel verkauft, um eine 5D Mark II und einen 50 mm zu haben. Das habt ihr alle schon 10 Mal gehört, wenn ihr länger zuhört. War für mich sehr magisch. Noch magischer ist, dass ich jetzt, lieben Dank Kai an der Stelle, wieder eine 5D Mark II habe, die ich mir eigentlich nur fürs Teleobjektiv gekauft habe. Die macht genauso geile Bilder wie die. Und Achtung, genauso geile Bilder wie meine letzte Leica SL2S und wie meine EOS R und so. Klar, Autofokus, Geschwindigkeiten, im Endfoto siehst du es nicht.
Nee.
Und all diese Dinge schwenken dann, finde ich, wenn wir feststellen, okay, wir machen uns viel zu vielen Schädel, wir können einfach für 150 Euro, 300 Euro, je nachdem, wo ihr guckt, mit der 5D Mark II in die Fotografie rein. Wenn wir unbedingt eine Leica haben wollen, es gibt noch ältere Leicas digital. Wir können auch eine M9 kaufen. Vorsicht, gibt eine Sensordiskussion dabei. Eine M240 können wir auch gut kaufen. Das ist eine uralte Kiste, die macht aber Fotos. So. Und uns diesen Schädel nicht so zu machen und uns die Gedanken zu machen, wenn wir das wirkliche Problem haben, würde uns gut tun, was auch ein bisschen das Thema von der letzten Woche ist. Und ich glaube, dass wir da irgendwie mal drin rumrühren können.
Ja.
Weil wir kommen dann auch, und dann gehen wir gleich mal tiefer rein, in die Nachhaltigkeit, das hatten wir nämlich gerade auch zum Thema Klamotten und so, habt ihr mitbekommen, danke für eure vielen Tipps. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel damit auseinandergesetzt. Stil, Haltbarkeit, Nachhaltigkeit. Das ist nicht so einfach zu verbinden, auch das gestern mit dem heute. Ich liebe Leder. Was machst du heute mit Leder? Und da wandelt sich auch mein Inneres. Ich Klar. liebe auch guten Fisch und habe mir jetzt Sea Shepherd Shirts bestellt und denke mir, ha, ich muss die Mitte finden. Das ist irgendwie bewusster Leben. Ich bin der Meinung, dass ein bewussteres Tun besser ist als gar kein Tun. Deswegen, so. Aber diese Welten zu verbinden und über Nachhaltigkeiten und so nachzudenken, da geht viel mehr als vor 10 Jahren. Weil vor 10 Jahren konntest du gebraucht nicht gut eine 10, 15 Jahre alte Kamera kommen. Das kannst du inzwischen. Ja, deswegen habe ich übrigens, das ist ganz witzig, das ist gestern gekommen. Ich habe mir ein Armband gekauft. Kann man das sehen? Was diese Welten so ein bisschen beschreiben sollen, indem du so einen Sisalstoff hast, der natürlich sehr nachhaltig ist, und das ist aber Leder eingewebt. Dass ich also versuche irgendwie für mich sehr bewusst durchaus auch zu wissen, okay, so ein öko- und nachhaltig produziertes Sisal ist natürlich cooler als Leder, aber komplett loslassen möchte ich auch nicht. Also versuche ich irgendwie sehr viel nachhaltiger zu leben, sehr viel nachhaltiger auf Fischkonsum und auf Fleischkonsum zu schauen. Ja, und all das, finde ich, ist irgendwie ein ähnliches Thema, wo ich... Aber die Verbindung nicht so richtig, also ich kann es nicht benennen.
Ja.
So. Aber weißt du, es ist doch irgendwie verwandt, oder? Wir versuchen uns entspannt zu halten, wir versuchen weniger zu entscheiden, wir kommen darüber in die Ruhe, wir können uns entspannen, dass wir inzwischen auch alte Technik gut nutzen können, auch digital.
Klar, ja.
Das ist alles irgendwie miteinander verwoben. Vielleicht ist es auch einfach nur der Überbegriff Fotografie tut gut, keine Ahnung. Aber
das
oder tut gut
ja,
oder
ja,
bewusstes Leben oder so.
Ja, ist spannend. Also ich hätte jetzt lustigerweise bei Entscheidungsminimalismus und Nachhaltigkeit ist nicht eine direkte Verbindung gesehen, denn ich könnte ja auch sagen, ich kaufe mir das Neueste, was mir jetzt gerade spontan in den Kopf kommt, eine Sony Alpha 9 Mark III oder eine Alpha 1 Mark II und das neueste, keine Ahnung, 24-70-28 G-Master oder so, dann wäre ich ja auch Entscheidungsminimalist, aber halt super, also jetzt nicht aus der Nachhaltigkeitssicht, sondern eigentlich rein aus der Vielfalt meines Equipment-Sicht.
Ja, aber das ist nicht zwingend verbunden.
Aber ich ahne, wo du so ein bisschen hin willst, weil natürlich hat das schon auch, gerade wenn du sagst, du möchtest Entscheidungsminimalismus über eine Leica haben, ist Nachhaltigkeit.
Mir ist die Leica egal dabei, mit einer Kamera.
Ja, jetzt nur in deinem akuten Beispiel.
Ja,
genau.
Ja.
ist es natürlich auch nachhaltig, weil du eine gebrauchte Leica gekauft hast, ne? Statt eine neue.
Und es wäre sogar relativ nachhaltig, eine neue zu kaufen, aber das gilt inzwischen für fast jede Kamera, die halten halt ewig lange. Das ist ja umgekehrt ab jetzt noch mal krasser.
Ja.
Also wenn jetzt eine Leica M11 ist die aktuelle, bald wird eine M12 kommen. Wenn du so tief in die Tasche greifst und dir so ein Ding kaufst, wirst du sie sehr lange nutzen können. Das gilt aber genauso für jedes Sony und Canon und Nikon. Das ist eine philosophische Frage. So.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob man dieses Made in Germany-Ding so laut machen kann.
Aber, was du gerade gesagt hast, ist die philosophische Frage quasi, das ist wahrscheinlich auch schon ein Punkt, wo Entscheidungsminimalismus und Nachhaltigkeit automatisch Hand in Hand gehen, denn Entscheidungsminimalismus würde ja dann auch oder könnte in die Richtung gehen, dass man sagt, ich brauche jetzt auch nicht immer ein neues Modell, nur weil ein neues Modell rausgekommen ist. Also nur weil du jetzt M11 Fotograf bist, brauchst du keine M12.
Genau.
Das ist nicht so richtig Entscheidungsminimalismus, denn da geht es ja nur darum, die Entscheidung
zu treffen. Das ist Guess.
Ja, genau.
Ich bin übrigens M10-Fotograf, aber genau.
Ich meine nur, du musst nicht immer das Neueste haben, weil es gibt ja auch die Denkweise, okay, weil es nur bei M11 jetzt noch die aktuelle Leica ist, wenn jetzt du eine M11 hast und möchtest, aber siehst, jetzt kommt die M12 raus, dann ist es nicht das Unüblichste auf dem Planeten, dass man denkt, die ist vielleicht besser, vielleicht verkauft die M11 und kauft mir jetzt eine M12.
Das hast du jetzt besser auf den Punkt gebracht, weil das meinte ich gerade schon. Also, genau, weil diese mit dem inneren Druck, den viele Hobbyfotografinnen und Fotografen auch haben. Es war ja auch einige Jahre so, dass du von, sagen wir mal, 2004, glaube ich, korrigiert mich um ein, zwei Jahre, mit der D70 von Nikon mit 6 Megapixeln auf die D70S 1,5 Jahre später eine neue Kamera hattest.
Ja.
Oder auf die D80 war die Fotografie neu erfunden. Also ist etwas übertrieben, aber gar nicht so viel, wie man glauben könnte. Was mit jeder Kamerageneration unglaubliche Sprünge gemacht. Und das hat aufgehört in der Profilinie, würde ich sagen, mit der 5D Mark II, wobei die ISO-Leistung nicht so krass ist. Also 5000, können wir drüber reden, 3200. Also ISO 12000 kannst du vergessen. Ne? Während ich mit der Leica SL2S mit 24000 oder so problemlos fotografiert habe. Das sind noch so Punkte, die da sind. Die Frage ist immer, insbesondere als Hobbyisten, machen wir wirklich so viele Nachtfotos? Nacht, ne? So. Ja. Oder reicht uns das dann? Ne? Und also in der Profiliga 5D Mark II, spätestens mit der 6D bin ich umgefallen. Mit ISO 6000 in der Nacht irgendwie ein bisschen Lightroom fertig. So, ne?
Ja, ja.
Und das waren die einstelligen Canons. Und bei den APS-C-Kameras hat es ein bisschen länger gedauert. Aber es gibt einfach Geräte, mit denen du heute einfach 1A arbeiten kannst nach wie vor. Und es war früher normal, und das haben wir auch so beigebracht bekommen, dass du eigentlich jedes neue Gerät brauchtest. Wie bei den iPhones und bei den Samsungs und so. Jetzt kannst du bei den iPhones 3-4 Generationen überspringen und hast ein geiles Gerät. Und das ist bei den Kameras auch so. Und das macht vielen Leuten Stress. Viele Leute, die sich, weiß ich nicht, was ist denn gerade, kennst du irgendeine Kamera, die gerade aktuell ist? Bei den Tech-Kameras, irgendwie Sony, Alpha, welche ist gerade aktuell?
Alpha 9 III ist auf jeden Fall
Nimm mal was Kleineres, also was Bezahlbares.
Okay. Ja, dann Alpha 7.5, die ist ja jetzt gerade die neueste.
Ja, ich weiß nicht.
Aus der 7er Serie.
Spannenderweise habe ich früher jede Kamera gekannt und mit dem Kauf dieses Geräts bin ich nicht mehr im Bild, deswegen frage ich gerade so.
Ich bin auch nicht groß im Bild, aber irgendwann spült einem der Algorithmus das immer rein. Aber ich habe mich auch nicht tiefer damit beschäftigt.
Genau, ich finde die ganzen technischen Fragen nach wie vor spannend, aber die haben sich sehr verschoben auf eine ganz andere Geschichte, auf sehr viel mehr wieder optische Fragen und so. Aber wenn du jetzt eine Alpha 7.5 hast du gesagt, oder eine Alpha 7.3 hast, dann musst du nicht die 6er kaufen, wenn sie kommt. Oder die 7er. Und das ist das Ding, was lange ein Riesenstress war und was viele noch in sich haben. Brauche ich das neue Objektiv, brauche ich die neue Variante und so. Nee, gerade wenn es vorgestellt wird, gibt es dann jetzt so Typen wie uns, die dann irgendwas filmen und da irgendwie so, ist immer reizvoll und dann wird irgendwas hart beworben und so, brauchst du es wahrscheinlich nicht. Und diese Aussage habe ich schon oft gehört, sie war für mich eher unsexy, bis ich es versucht habe. Und es kamen jetzt so viele Nachrichten auch bei den Klamotten von Leuten, die dann plötzlich angefangen haben, zum Beispiel auch den Kleiderschrank auszumisten und zu hinterfragen, was ziehe ich denn da an und so. Und auch die Kameras auszumisten. Also das Ding mit dem Arbeitsspeicher ist, glaube ich, das Oberthema. Und die Nachhaltigkeit kommt da rein, weil das beruhigt.
Ja, total.
Ne, und ich will auch das nicht radikal leben. So, ich bin im Moment, glaube ich, in gar keinem Thema absolut. stelle fest, dass das immer wieder gefordert und gewünscht wird, auch so von uns, die wir in die Öffentlichkeit gehen, wird immer mal wieder von verschiedenen Leuten, die vielleicht aktivistisch unterwegs sind, zu welchem Thema auch immer, das gefordert wird. Das kann ich nicht und das möchte ich auch nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, das war die Grundidee von Halbe Kraft voraus, von Frank und mir, als wir das geplant haben, müsst ihr nicht suchen, gibt's nicht. Aber die Grundidee war genau das auszusprechen, Halbe Kraft voraus, zu einem Thema Fischverzehr, Fleischverzehr, alles. Bringt uns, wenn wir das bewusst machen, mit vielen Themen viel mehr, als wenn wir in einem Thema völlig durchdrehen, aber es eigentlich gar nicht wollen. Ja. Weil man lässt sich da manchmal so reinquatschen.
Ja, klar,
so.
Ja, natürlich.
Und natürlich müssen wir zu Ungerechtigkeiten den Mund aufmachen, insbesondere wenn wir sie erleben und so. Das ist alles super wichtig, finde ich. Aber ich finde auch die Message wichtig, du musst nicht zu jedem Thema morgen Aktivist sein.
Und, nein. Man muss auch nicht zu jedem Thema eine absolute Meinung haben.
Genau,
ich finde auch genau. Aspektweise schwammig unterwegs sein und sagen, ich habe da ein Gefühl zu, aber kann das jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Und so.
Ich kann es nicht einordnen genau. Und so. Das sind alles Sätze, die wir uns wieder viel mehr erlauben müssen, finde ich. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist so ein Teil davon, dass wir nicht schlechtes Gewissen haben müssen, finde ich. Also, nee, das ist auch wieder zu viel gesagt. Stresst euch nicht, wenn ihr, wie ich heute, Lederschuhe anhabt. Versucht aber, euch wahr zu haben, was dahinter steht. Und versucht vielleicht beim nächsten zu überlegen. Ich habe heute Morgen, kurz bevor der Michael kam, beim Zähneputzen einen gebrauchten Lederschuh bestellt. Das erste Mal in meinem Leben, weil ich mich damit beschäftigt habe, wie diese Firma die gebrauchte Schuhe online verkauft, die halt reinigt und so. Und damit bin ich cool damit und habe jetzt quasi dafür gesorgt, dass das Tier, was versterben musste für diesen Schuh, wenigstens einen Schuh hat, der länger, weißt du, das ist ja, wie nennt man das
denn? Ja,
es gibt ja so ein, diese Circle of Life-Gedanken, die ich aus der Försterei von meinem Vater mit habe, ist ja, verwerte wenigstens alles, wenn du schon das tun musstest, genau. Was du da getan hast. So.
Absolut.
Und insofern finde ich das schlau, sowas zum Beispiel zu tun. Und das gibt erstaunlich viel innere Ruhe, wenn man in diesen Punkten so ein bisschen bewusster ist, trotzdem aber bei sich bleibt. Ich habe mir das Band geholt mit dem, das ist, viele von euch können sowas wahrscheinlich gar nicht verstehen, aber also für mich ist das, sind das Erinnerungen, so ein Armband.
Yeah.
Und die Erinnerung daran, ja, ich mag das und es darf auch okay sein, dass ich was mag, was vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt schon aus der Zeit gefallen ist, was fällt aus der Zeit. Und diese Verwoben-Struktur, dass ich die beiden Materialien in dem Band, ich habe die ja nicht gemischt, aber die, die gemischt sind, erinnern mich daran, dass ich es total wichtig finde, das bewusst zu tun und wahrscheinlich irgendwann auch den Absprung zu schaffen. So. Und ich glaube, wenn wir das miteinander verbinden, haben wir deutlich weniger Stress, weil das sind alles so Themen, vielleicht finden wir noch mehr, die uns mit der Kamera in der Hand, das ist das größte Thema, ja wirklich gut tun. Ich habe hier bewusst kein Ledergurt gekauft zum Beispiel. Ja. Also hier ist irgendwie so ein Kunstleder dran. Aber da habe ich zum Beispiel ganz bewusst gesagt, ich brauche das eigentlich gar nicht. Warum soll ich denn, also bei einem Schuh bin ich total verliebt in Lederschuhe, aber bei einem Kameraband ist mir das doch egal.
Witzig, so, ne? Wie man das dann auch irgendwie so punktuell anders sieht und wie schnell man dann auch teilweise im Kopf irgendwie anders zu Dingen steht.
Mhm.
Einfach, weil man mal wieder von der neuen Seite über irgendwas nachgedacht hat.
Genau.
Und das ist das halt, ne? Das meine ich mit, es muss nicht jede Meinungsäußerung muss immer eine verabsolutierte Darstellung einer Haltung sein, sondern das kann sich auch mal tagesweise einfach und dann auch noch aspektbezogen abändern. Mhm. Ne? So wie du jetzt sagst, okay, Lederschuh ist dir wichtig und dann gehst du halt jetzt schon und schaust, okay, gibt's gebraucht was, ja, und das, bei denen ist das cool und ich krieg da einen super intakten Schuh.
Mhm.
Warum soll ich den nicht gebraucht kaufen?
Ja.
Und genau wie du sagst, das beruhigt, weil du jetzt weißt, du kannst diesen Lederschuh tragen, ohne dass du dabei deinen Nachhaltigkeitsgedanken oder deinen muss für meinen Schuh ein Tier sterben oder nicht Gedanken brechen musst, weil dieses Leder, was da verbaut ist, wenn das keiner kauft, landet es auf dem Müll, das ist also eh verloren. Warum nicht dann noch tragen?
Und wenn ich einen neuen kaufe, habe ich wieder für neue Zerstörungen in der Form gesorgt. Genau. Und dieses Second-Hand-Ding ist auch so ein Thema. Ne? Ihr habt teilweise mitbekommen, dass ich mich damit beschäftigt habe, welche Klamottenmarken sich wie engagieren und so. Das heißt nicht, dass ich nur diese Marken jetzt im Schrank habe. Und ich werde auch nichts wegschmeißen, was ich schon gekauft habe. Und ich werde bestimmt auch nochmal daneben greifen, weil ich irgendwas einfach schön finde. Auch das ist was ich mir manchmal erlaube. Aber ich wollte mal wissen, was ist denn mit den verschiedenen Baumwolltypen? Wie müssen die vernäht sein, damit sie besonders lang halten? Ich bin dann auf T-Shirts gestoßen, die 105 und 120 Euro kosten. No, sorry. Aber ich habe halt auch so ein paar Marken und Linien und T-Shirts und Hoodies und was auch immer ausmachen können, die einfach anders sind als viele andere. Und wenn du die dann, also online gibt es ja diesen großen, ihr könnt gerne fragen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber diesen großen Secondhand-Store, das ist ja inzwischen auch schon fast, das ist auf jeden Fall ein Unternehmen, fast ein Konzern. Aber da kannst du natürlich auch nach Marken suchen und so. Und wenn du da was rausgefunden hast, dann kaufst du da ein T-Shirt. Also hier, North Sales ist, ich weiß bei dem ehrlicherweise nicht, wie nachhaltig das ist. Aber das kam gestern irgendwie an. Da habe ich, glaube ich, 18 Euro für bezahlt. Das ist für mich eine Jugenderinnerung. Diese maritimen Surferklamotten. Also das ist jetzt nicht eine klassische Surferklamotte, sondern North Sales. Vielleicht kennt ihr das auf jedem dritten Bulli, der ein Surfbrett drauf hat. Ob zur Deko oder weil er wirklich surft, ist so ein runder North Sales Aufkleber drauf. North Sales hätte ich vor ein paar Wochen nie sagen können. Und dann habe ich jetzt, ich weiß es nicht mehr. Nee, es waren 14 Euro, keine Ahnung. Und das ist natürlich was anderes als 85 Euro oder 100 Euro für so eine Klamotte ausgeben. Ne?
Und es ist auf jeden Fall nachhaltiger, als wenn es neu gekauft ist. Also in jedem Fall.
Selbst wenn es eine Kackfirma ist. Das ist das Nächste.
Genau.
Also wenn du jetzt, wenn du bewusst leben möchtest und siehst bei irgendeinem Hersteller das Design, was du unbedingt haben möchtest und denkst dir, oh, der ist aber bekannt für, weiß ich auch nicht was. Guck mal, ob du es bei, ich sag's nicht, online kriegst.
Genau. So,
ne? Und ich würde nicht bei eBay so kaufen. Das ist für mich irgendwie schwierig, weil dann haben die Leute da irgendwie im Sport 40 Mal reingeschwitzt, dann kriegst du nicht mehr sauber, dann weißt du nicht genau. Die verkaufen ja dann, die dann mehr Unternehmen sind, verkaufen eher nachhaltig. Jetzt, ich habe mich noch nie mit diesen kleineren Sachen auseinandergesetzt und Etsy und so, da könnte man was zu sagen.
Oder weiß wie, nicht, wie Vinted oder sowas.
Vinted, ne?
Das ist ein Privatflohmarkt für Kleidung.
Genau, bei Kleidung bin ich da ein bisschen...
Wobei ich da auch, also über Melanie, meine Frau, viele Grüße.
Hallo.
Auch schon viele positive Erfahrungen auch
mitbekommen
habe. Ne? Also die ist da ganz happy, sowohl im Ein- als auch im Verkauf.
Ja.
Von daher geht anscheinend auch.
Und Verkaufen, genau.
Speziell gucken.
Verkaufen also, ist auch so ein Thema. Ne?
Unterhosen würde ich jetzt vielleicht keiner kaufen.
Gibt's das?
Ich weiß es nicht. Also, ich will es gar nicht rausfinden, um ehrlich zu sein.
Aber auch Verkauf ist ein Thema. Ne? Also wenn ihr, ich meine, Kameras und Co., ihr kennt es vielleicht, ist eine Katastrophe gerade. Ganz schwer. Ganz, ganz schwer, das gerade loszuwerden, diese Sachen. Und bei T-Shirts und überhaupt Kleidung. Und wir nehmen bei Büchern mit rein, ist die gleiche Firma. Ist es natürlich so, dass du nur einen Bruchteil von dem bekommst, was du bezahlt hast. Aber der Vergleich ist, bei eBay würdest du bei einem von 10 Stücken noch mehr bekommen, die anderen 9 kriegst du aber gar nicht verkauft. Und wenn du 10 verkauft kriegst, kannst du 10 mal zur Post rennen und so. Ja. Das Gute daran ist halt, du packst halt so einen Karton, das kennst du durch. Wenn du ein Bücherregal voll hast, dann willst du ein ganzes Regal loswerden, dann hast du trotzdem Huni oder so.
Ja,
weißt du,
ja,
ich meine? So.
Ja, klar.
Und du brauchst halt irgendwie einen Karton, nimmst du irgendeinen Amazon-Karton, was du noch da hast, packst den, die bezahlen die Versandkosten, alles, dann schickst du das Ding weg und hast das Geld auf dem Konto. Also die machen es auch sehr unkompliziert, das geht bei Klamotten auch. Und auch das ist ja die andere Seite der Teilnahme am Nachhaltigkeitsprozess.
Klar, absolut. Und ich meine, das gibt es für Kameras mit MPB jetzt zum Beispiel ja auch.
MPB,
da musst du halt nur damit leben, dass du eben nicht den Preis kriegst, den du bei eBay Kleinanzeigen, wenn du direkt verkauft hättest, wahrscheinlich erzielt hättest.
Ja, da schließt sich der Kreis, aber gut zum Gebrauch. Man soll so nie sitzen, weil man dann noch einen dickeren Bauch hat, als man eh schon hat, habe ich mal gehört. Ne?
Ich will es einfach weiter von oben.
Pass auf,
wir können noch einen Meter gehen. Nee,
ja, oder in den Hintergrund hier mal mit rein.
Oh, ja. Guck
mal, oh. Jetzt sehe ich aber nichts. Nee, komm, wir gehen weiter.
Oh ja, nee, komm, wir laufen.
MPB, das war doch Werbung. Also das andere, wovon ich gesprochen habe, war gerade Momox Fashion und Momox Normal, also T-Shirts, Klamotten und Bücher. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Diskussionen wieder über irgendwelche Arbeitsbedingungen bei den Versendern sind oder so. Da kann ich, weiß ich nicht. So. Aber grundsätzlich die Möglichkeit, die sich darüber ergibt, ist meiner Meinung nach eine positive. Und auch das Einkaufen. Ich kenne nicht wenige Leute, die nur noch zum Beispiel MBP oder MPB, ich kann mich nicht entscheiden.
MPB.
MPB,
ja,
ich genau. Drehe das immer. Die nur noch darüber einkaufen. Ich kenne aber Leute, die können sich es überhaupt nicht vorstellen. Und es ist einfach, klar, jetzt können wir diskutieren, was mit dem Einzelhandel und so ist. Ne? Das ist ja eh auf der Zeitschiene eine schwierige Geschichte, diese Diskussion. Ne? Aber das alles weggeschoben, nur auf die Nachhaltigkeit geschaut, ist natürlich, und auf die eigene Kohle, Ultraschau da mal zu gucken. Weil du kriegst da, auch so als alter Liebhaber der analogen Fotografie, die Dinger, von denen ich als Kind geträumt habe, so eine EOS 1 mit Batterie, diese riesen Dinger, oder die ersten digitalen auch, mit 4 Megapixel und 6 Megapixel und so, die kriegst du für ein Appel und ein Ei. Und inzwischen haben die teilweise sogar irgendwelche Canon Ixus und so. Hat sich ein Kollege von mir neulich gekauft, charmanterweise, weil der eine Ixus 2 mit 2 Megapixel mit seiner Frau, als er sie kennengelernt hat, im ersten Urlaub hatte.
Ach, cool.
Und jetzt haben sie irgendwie ihren, weiß ich nicht, 25. Urlaub gemacht und wollten mit grauen Haaren noch mal mit der gleichen kleinen Pixie-Kamera rumlaufen und sowas mag ich
das
einfach.
Das ist sympathisch, ne? Ja, finde ich auch.
Genau, und da kannst du noch mal mehr Welten erstöbern als in einem Neustore quasi, finde ich. Ne? 5D Mark II, eine D70 hatte ich seit 100 Jahren nicht in den Fingern. Ich muss gestehen, bei allem Entscheidungsminimalismus, den ich lebe, ich bin voller Begeisterung, ich bin wirklich so begeistert von meinem Teil, träume ich noch ein bisschen von meinem 50 mm auf der EOS 5D Mark II, was ich hatte. Dieses USM 1.4 von Canon, das ganz, ganz normale quasi. Da muss ich mal gucken. Ich hatte das vom Kai, die Begrüße, mit angeboten bekommen, aber ist halt nicht vernünftig. Aber wenn irgendwann in der Zukunft einer von euch das mal hat, vielleicht trifft dann der Zeitpunkt, an dem ihr das ja gehört habt oder gesehen habt, auf den Zeitpunkt, in dem ich den Überschuss von, was kostet das Ding, 150 Euro oder so, keine Ahnung, 100 Euro, auf dem Konto habe. Mal schauen. Meldet euch gern, weil ich finde es total schön, auch so kleine Zeitreisen zu machen. Nicht im Gestern zu leben. Ne? Also du gehst ja schon auch heute raus und so, aber du triffst entweder Fototechnik wieder oder erlebst eine Art der Fototechnik, die dir nicht... So, sag mir mal was zur Spiegelreflexfotografie. Zum Beispiel.
Und danke. Was meinst du jetzt? Also inwiefern was zur Spiegelreflexfotografie?
Naja, ich glaube du auch. Ne? Was war deine erste Kamera?
Ja, meine eigene war eine Point-and-Shoot Kleinbild Analogkamera.
Und danach? Die erste richtige?
Aber so. Davor habe ich eigentlich immer mit der A1 von meinem Vater rumgeknipst, wenn ich mal ran durfte. Oder mit der FTB, also
aber die, zwei Canons. Ach, analog, okay.
Ja, okay.
Viele von uns, und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern einfach der ganz normale Lauf der Zeit. Hier stehen also immer Schiffe, wo sind denn die alle?
Da hinten waren zwei.
Ja, hier stehen sechs, vielleicht fahren die heute alle, kann auch sein. Ne? Ganz viele von uns sind nicht Spiegelreflexfotografen oder Fotografinnen. So. Und ich rede davon gar nicht von analog, sondern digital war bis, jetzt muss ich mal überlegen, bis wann?
Oh, lange.
2017 oder so, 16?
Bestimmt.
So, üblicherweise eigentlich eher Spiegelreflex cool. Und dann kamen die ersten Fujis, da müsste ich jetzt wirklich auf die Zeit leider gucken, weiß ich nicht, wann die XT1 und so kamen, kein Plan. Aber bis diese Welle hochkam, war das übliche eigentlich eine Spiegelreflexkamera.
Ja.
Und da guckst du halt durch den Sucher mal. War so mal so von ganz vom Boden angefangen. Und du guckst durch den Glassucher. Ein Spiegel lenkt deinen Blick um aufs Objektiv. Nicht mehr auf dem Kopf stehen, wie es ganz früher war. Aufs Objektiv. Und durch das Objektiv siehst du quasi anstelle des Filmes das, was der Film gleich sehen wird. Und wenn du das Foto machen willst, steigt der Spiegel hoch in einer hundertstel Sekunde. Unten der Verschluss öffnet sich. Und das Foto wird quasi auf den Sensor gebannt. So. Und dann schlägt der Spiegel wieder runter, dann kannst du wieder was sehen. Das ist so ein kurzer Blind-Moment. In dem Moment wird das Foto aber gemacht. Der Vorteil ist, und der Nachteil zugleich, kann man sich überlegen, dass du nicht wie jetzt mit einer 5D, nee, wie heißen sie jetzt?
Ja.
R5 oder Sony Alpha, weiß der Teufel. Du siehst nicht das fertige Bild und drückst drauf, das will ich haben, sondern du hast fotografisch nochmal einen anderen Prozess. Und inzwischen muss ich leider sagen, gerade mit Blick auf, ich glaube sogar besonders mit Blick auf die jüngeren Generationen, ist es geiler, wieder einen fotografischen Prozess zu erleben. Weil mit dem Handy und so können wir es halt alle machen. Und dann ist es auch schön, das Erlebnis festzuhalten und so. Aber es ist schon geiler, einen fotografischen Prozess wahrzunehmen. Gerade wenn man sich ein bisschen mit fotografischer Geschichte und so beschäftigt hat, dann ist es cooler. Und wenn du so eine Spiegelreflexkamera nutzt, dann guckst du halt durch das Glas auf die Welt und brauchst diesen berühmten Umsetzungsprozess. Was ist denn jetzt das Foto? Also, weißt du, diesen Moment brauchst du irgendwie. Und das finde ich total faszinierend. Und mit Blick auf Spiegelreflex, du kriegst Spiegelreflexkameras für ein Apfel und ein Ei gebraucht. Und das ist fotografisch, ist wirklich random, das ist überhaupt nicht so gemeint, aber inzwischen empfinde ich das wertvoller.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum, wo du gerade die junge Generation ansprichst, warum die alle analog fotografieren. Ne? Also ich meine, die sind ja, alle ist natürlich viel zu verallgemeinert, ich habe die Rückmeldung auch, also hier unser Bandfotograf Johannes, viel Grüße. Ne? Wenn ich frage, was machen deine ganzen Buddies, die du so im Umfeld hast, womit laufen die rum, die fotografieren alle analog, hat er mir gesagt. Ne? Ja. Nachdem ich, weil ich das selber kaum glauben konnte, dass es so ist, aber ja, es ist tatsächlich anscheinend so verbreitet, dass eigentlich wir die Digitalen sind und 15 bis 20 Jahre jünger als ich, ist dann eher viel analoger, als selbst in meiner Jugendzeit dann quasi, als ich in dem Alter war, war ja alles digital. Also ich habe, glaube ich, mit 13 oder so meine erste Digitalkamera gekauft, so eine, auch schon Sony witzigerweise, DSCP-7, sieht ein bisschen aus, als wäre irgendwie Raumschiff Enterprise ein bisschen zu feste gegen die Wand geflogen und hat super Kamera, ich habe die geliebt, die ist leider irgendwann runtergefallen und dann platzt es nicht mehr. Mhm. Auch nicht durch mein Verschulden, aber das möchte ich an der Stelle jetzt nicht weiter ausholen.
Wer hat jetzt den Spruch bekommen?
Ach nee, nix.
Melanie?
Viele Grüße, nein. Das ist deutlich länger, als ich Melanie kannte. Nein, nein, das wollen wir jetzt hier nicht. Wir wollen doch hier keine Anschuldigung im Podcast hier. Nein. Es wurde auch ein sachgemäßer Ersatz.
Michael ist auch nicht böse, der ist nur ein bisschen traurig und enttäuscht.
Und nachtragend natürlich. Nein, ist alles gut.
Nein, nur enttäuscht.
Ja, ja, genau. Die Kamera, die ich danach hatte, die war auch super. Ja, genau. Also von daher, das spricht ja auch total für deine These, dass das heutzutage einfach so einfach im Prinzip ist oder so vorhersehbar. Vielleicht ist das eher das Ding. Einfachheit ist, glaube ich, nicht das größte Problem, sondern Vorhersehbarkeit. Ne? Du willst ein Bild machen und du weißt schon, bevor du den Auslöser gedrückt hast, was nach dem Drücken des Auslösers auf dem Chip gebannt ist, quasi auf der Speicherkarte. Vielleicht ist diese Vorhersehbarkeit das, was es so ein bisschen manchmal zu realistisch sich anfühlt. Was ist der Faktor? Ich kriege es gerade nicht so ganz
im Auge. Naja, guck mal, wir haben die Welt, Geschwindigkeit. Und der fehlende Prozess, also you get what you see, ist ja schön. Aber ich sehe es ja schon.
Naja.
Wenn ich aber das Gleiche bekomme, was ich irgendwie sehe, weil ich gucke das Foto durch den Bildschirm an, dann glaube ich ja langsam, die Welt sieht so aus, wie durch den Bildschirm gesehen, drückt da drauf und ich bekomme den Unterschied gar nicht mehr so gewahr. Naja. Und wenn ich jetzt durch den Messsucher schaue oder durch den Spiegelreflexsucher oder so, dann sehe ich ja die reale Welt durch Glas und nicht durch den Sensor und nicht wie ein Foto aussehen wird in 2D, sondern theoretisch habe ich nur irgendwo durchgeguckt.
Das stimmt.
Und im Prozess,
wobei es auch 2D ist, weil du nur mit einem Auge guckst.
Das aber ist richtig. Ja. Klugscheißer mag niemand.
Ich wollte es auch, wenn man schon Argumente anführt, muss es auch.
Ja, ja, ist absolut richtig. Ich mag das. Ja, ist absolut richtig. Aber trotzdem ist es ja so, dass du so einen realistischen Blick da drauf hast, der aber nicht cool, schwarz-weiß, körnig, was auch immer ist, sondern der ist so, wie du es siehst.
Ja, ja.
Du kannst auch nicht, während ich ja in jeder Vorschau alles Mögliche einstellen kann, wie es aussehen soll.
Genau. So. Und es gibt auch keine Belichtungskorrektur in dem Sinne. Ne?
Genau. Also, und den Prozess wahrzunehmen aus der Welt, die wir uns jetzt gerade anschauen, was auch immer, die beiden Herrschaften, den zu renovierenden Wasserbahnhof, der bald wieder renoviert wird und wieder aufgemacht wird übrigens. Von innen ein total abgefahrenes Gebäude. Wenn die mal auffahren, müssen wir hier hin. Müssen wir auf jeden Fall ein Follow-up machen. Irgendwo hier gegenüber soll Helge Schneider wohnen. Ich weiß es nicht genau. Gegenüber, schräg gegenüber, weiß ich auch nicht. Da sehen wir alles. Und wenn wir die Kamera vor die Augen führen, die uns das Bild sofort gibt, also eine Systemkamera, ja, dann haben wir das Bild gemacht, bevor wir es gemacht haben, drücken drauf, nehmen das mit. Ja, alles super, genau. Wie beim Handy, ist alles gut. Aber fotografisch, wenn wir auch nur im Ansatz ein Interesse daran haben, wie sind die alten Fotografen durch die Welt gelaufen, was macht Kunst, was passiert da auch in uns, wenn wir die Welt mitbringen und anderen sie mitbringen und gehen dann in so einen Prozess von, das sieht hier genau so aus, jetzt habe ich ein Foto gemacht und nachher irgendwann sehe ich in Schwarz-Weiß, was ist das für eine geile Bildwirkung. Also wir sehen quasi eine Intensivierung von dem, was wir eh schon intensiv wahrgenommen haben, häufig. Ja. Und dahin zu kommen, ist natürlich viel mehr sexy in der heutigen Zeit, wenn wir es nicht sofort haben. Wieder ohne Mühe, wieder mal eben. Die Welt hat sich so schnell hochgetaktet, dass ja viele Menschen, jeden Alters spannenderweise, aber auch viele Junge, keinen Bock mehr auf die hohe Geschwindigkeit haben. Wie viele junge Leute sitzen im Boot und fischen?
Ja.
Und beschäftigen sich mit Outdoor und mit irgendwelchen Messern, wo sie irgendwas am See mit einem Gaskocher zubereiten können oder mit einem selbstgemachten Feuer oder so. Du sagst es gerade, wie viele junge Leute fotografieren analog. Das ist einfach diese Kultur zurück zum wirklichen Besinnen auf eine Nummer. Deswegen auch vielleicht gerade zur richtigen Zeit diese Großformatkiste. Ja. Was freue ich mich auf diesen Workshop?
Ja klar, das
aus diesem Grund, ne?
Sofort, ja, ja.
Und irgendwo da versuche ich das zu verbinden, weil das ist klar, im Moment auch ein bisschen so meine Lebensthemen. Deine zum Teil ja, glaube ich, auch. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass eines dieser Themen dir völlig fremd wäre.
Nee,
ne?
Nee, genau, absolut.
Und irgendwie möchte ich so wie viel wie möglich rausgehen und dafür Werbung machen, weil ich nach wie vor so oft sehe, dass Menschen so viel Stress mit diesen Dingen haben, aber den halt, das ist das Entscheidendste dabei, nicht so richtig kanalisieren können.
Ja.
Also die wissen gar nicht so richtig, was stresst mich denn jetzt?
Ja, ja.
Die wissen nicht, dass gehen wir jetzt da lang oder da lang schon ein kleiner Mini-Stressmoment ist. Wenn du jetzt aber planlos spazieren gehst, dann hast du darüber keine Gedanken gemacht. Du kannst lustwandeln. Oder du kannst planlos spazieren gehen. Ja. Du machst das Gleiche, aber von deiner Planung und von deinem Wording, was du dir selber sagst, denkst du irgendwann, oh, scheiße, ich weiß ja wohin und bist gestresst davon. Oder du erlebst eine unglaubliche Lust darüber, gar nichts entscheiden zu müssen und irgendwas zu tun.
Lutz-Bandel ist übrigens ein toller Begriff.
Super geil, liebe ich. Super
viel geil. Zu wenig benutzt ja. Eigentlich, weil der trifft es eigentlich
ja.
Auf den Punkt.
Ne? Ist auch zum Fotografieren, drehen wir ein bisschen, dass wir das rauskriegst dann hier. Find ich auch großartig, das Lutz-Bandeln wirklich. Nee, da war nichts. Ich wollte nur den Herrn nicht so ein Bild haben. Nee. Lusthandel ist sowas, was früher ja auch ohne die Kamera super viel genutzt wurde und was die Leute gemacht haben. Also das Wort sagt ja schon eigentlich alles. Aber
total.
Wie naheliegend ist es, das mit der Kamera zu machen?
Das stimmt.
Ich dann aber vorher nicht weiß, was ich anziehen soll. Mir einen riesen Schädel gemacht habe, was ich denn überhaupt, darf ich jetzt einen Lederschuh tragen? Dann habe ich die Kamera, dann habe ich irgendwann was angezogen. Dann weiß ich aber immer nicht, passt das zueinander. Dann habe ich irgendwann, dann bin ich wenigstens angezogen und geduscht, dann habe ich die Kameratasche vor der Nase. Jetzt gehe ich Lust wandeln, weil haben Michael und Falk im Podcast gesagt, welches Objektiv nehme ich denn jetzt mit? Oh, die Kamera, ey. Muss ich lieber zum Kameraladen? Das ist ja schon die Vorvorgängerversion. Naja, nee, heute nicht. Aber welches Objektiv? Das eine. Oh, und dann hatten wir die Situation ja gerade. Dann kommst du hier hin zum Lustwandeln und das Erste, was wir sehen, nein, die ersten 14 Aha-Momente waren ultra coole Vogelsituationen am Ende der Welt und wir haben beide, wie viele Millimeter hast du dabei?
Ich hab 28-70 dabei.
So, also. 28-70 und 40 Millimeter ist unsere Ausrüstung. Oh nein, es hat mich keine Sekunde gestört. Wir haben zwar gesagt, hätten wir mal Tele mitgenommen, das ist so. Haben wir nicht, ist mir egal.
Genau.
So, wir haben es trotzdem total genossen. Und das vereint ja ganz viele Themen in einem. Also sich mal wirklich Gedanken machen um, warum will ich eigentlich immer so viel entscheiden? Auch wo du über die Haltung gerade gesprochen hast. Warum will ich denn zu allem eine Haltung haben? Ich weiß nicht, wann das passiert ist, dass wir irgendwie gelernt haben, von wem auch immer, dass wir zu allem eine Haltung haben müssen. Wir müssen nicht zu allem eine Haltung haben, auch nicht zu den krassesten Dingen. Wir können einfach nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und dann gehen wir halt einen Moment lang gar nicht damit um. Und ich bin mir sehr sicher, wenn irgendeine Situation kommt, Klamotten, Kamera, Menschen, Menschlichkeit, alles, was wir uns vorstellen können, die das Maß des Guten übersteigt oder untersteigt, also ne, wenn das eskaliert, dann werden wir schon das Richtige entscheiden. Dann werden wir nicht sagen, ich habe keine Haltung, schlagt ihr euch mal, sondern dann werden wir schon das Richtige tun. So, ne? Und ja, all dieses belastende Zeug müssen wir loswerden. Und da kann uns das kleine Kackteil hier mega bei unterstützen.
Genau. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, bei dem es auch hilft, sich so ein bisschen, ja gerne, so ein bisschen von diesem Bild, was man sich selber ganz schnell über Social Media einflößen kann, so ein bisschen geistig zumindest loszumachen. Ne? Wenn ich natürlich nur fotografischen Bloggern folge bei Instagram, dann ist es ja klar, dass die eine gefestigte Meinung zu irgendwas äußern, weil das ist deren Gebiet. Und dann das Gefühl zu bekommen, okay, alle, denen ich da folge, Klammer auf, deren Hauptprofession sozusagen, das ist, zu etwas eine Haltung zu haben, sich zu etwas zu äußern.
Erzähl weiter einfach.
Alle haben da eine ganz klare Meinung. Nur ich nicht. Oh, ich brauche irgendwie eine ganz klare Meinung dazu. Und dann gucke ich mir vielleicht noch ein paar Politik-Blogger an. Und die haben auch immer alle eine ganz feste. Ich bin das aber ja gar nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, alle, die darüber sprechen, haben ein total klares Bild und haben eine ganz harte, klar umrissene Haltung zu allen Dingen. Und das brauche ich ja gar nicht, weil ich bin nicht dieser Politik-Blogger und ich bin auch kein Kamera-Blogger. Und was der Kamera-Blogger sagt, wenn die Kamera nicht läuft, ist auch noch mal, steht auch nochmal auf einem anderen Stern. Deswegen. Ne, muss man sich so ein bisschen, glaube ich, einfach den Kopf von frei machen, dass man das so tun muss, wie einem das der Algorithmus halt oft vielleicht vorgaukeln möchte.
Liebe Leute. Gott, ich meine, jetzt geht's hier los. Wir bleiben mal hier.
Wir haben die schwarze Stelle auf dem Weg gefunden, wo die weißen
Bildchen sind. Das stimmt. Da fällt mir noch ein kleines Thema auf. Wir müssen mal langsam zum Ende kommen, um nicht zu überstrapazieren. Aber da fällt mir noch ein kleines Thema auf, nämlich Genre.
Ja.
Ne? Also Genre ist ein, mach das mal wieder runter, ich komme
ja, jetzt. Ja,
wobei, da werde ich schlanker, ne? Halt mal hoch. Nein. Zum Thema Genre, so ein bisschen noch mal kurz gesprochen. Ich finde es total schön, wenn wir Genre ausprobieren. Wir haben aber auch da, wie mit den, ich brauche die neueste Kamera, immer wieder das Gefühl, glaube ich, die Belichtung ist super schlecht, hier kommen wir eben weiter. Immer wieder haben wir das Gefühl, korrigiert mich, wenn es anders ist, alle möglichen Genre bedienen zu müssen. Also uns gefällt irgendwas. Und die meisten von uns tun sich sehr schwer darin, einfach nur eine Fotoausstellung anzuschauen und es dann, wenn sie begeistert sind, es nicht auch tun zu wollen. Ganz viele Leute gehen irgendwo rein, gucken sich was an und kaufen danach das nächste Objektiv quasi. Halte ich für wirklich problematisch, auch wieder in dieser Stresssituation.
Irgendwas brummt.
Halte ich problematisch mit dem wieder auf unseren Stress. weil natürlich gibt es Genres, die uns interessieren. Ich interessiere mich super eng für den Menschen. Schaut auf meine Portfolios. Es gibt immer wieder Menschen, die Fotos sind für mich persönlich sehr intensiv. Aber ich bin nie Porträtfotograf geworden, weil mein Leben, meine Zeit und all das überhaupt mich da reinführt. Und jeder versucht, das so zu intensivieren, dass es irgendwie diesen Namen verdient hätte, führte in den totalen Stress.
Total.
So, ich liebe Wildlife-Fotografie. Und hier, wenn du hier mal rüber schwenkst, hier sind so diese Wasserflächen. Kann man meinen Arm sehen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Diese Wasserflächen hier unten werden regelmäßig überschwemmt. Weil hier treffen die beiden Ruhrarme. Wir waren auf der Ruhrinsel die ganze Zeit. Und hier treffen zwei Ruhrarme wieder aufeinander. Und wenn du da mal schaust, siehst du da so eine Kante. Und die Wasserhöhe dort ist eine andere als dort.
Ah ja.
Und je nachdem, wie die Ruhr gerade organisiert wird, läuft diese Wasserkappe über. Dann hast du einen riesen Lärm hier und dann läuft die Ruhr hier rüber in den unteren Teil wieder rein. Da hinten wird es nochmal wilder, da gibt es so richtige Treppen, so Stautreppen. Und je nachdem, wie die Eskalationsstufe mit dem Wasser ist, ist das hier alles unter Wasser. Was du hier an Tieren siehst manchmal und an wundervoller Natur, ich könnte hier Wildlifer Nummer 1 werden. Ich habe dafür keine Zeit. Ich liebe es aber, jetzt momentan mit der 5D Mark II, mit welcher Kamera ich auch immer gerade habe, mit dem Teleobjektiv ab und zu Spaziergänge zu machen, wie wir den gemacht haben. Ultra schön, aber ich muss nicht der nächste GDT-Fotograf werden.
Aber ist diese ganze Problematik vielleicht auch überhaupt erst dadurch entstanden, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss allem einen Genrenamen geben und sobald man den Namen gegeben hat, hat das eine gewisse Intensität und eine gewisse öffentlichkeitsrelevante Ausübung davon zur Folge? Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, dieses ganze Thema von Genre, das Problem entsteht ja nur, weil wir überhaupt in Genres denken. Statt einfach zu denken, meine Genre ist die Fotografie dessen, wofür Michael Dahm sich interessiert.
Ja.
In dem Punkt muss ich mir eigentlich gar keine Gedanken mehr darüber machen, oh, bin ich jetzt Porträtfotograf oder Wildlife-Fotograf oder nennt sich das eher am Wegesrand Tiere fotografieren?
Ja,
wie nennt sich das denn? Nenn's doch einfach, benenn's doch gar nicht, versuch's doch gar nicht in den Schubladen zu
stecken. Es gibt ja im Marketing diesen Begriff der Personenmarke.
Ja, ja, ja.
Und ich find's viel schlauer, Michael Dahm oder Falk Frasser zu sein, als
ein so und so.
ffportraitphotography.com.
Ja, genau.
So, das macht einfach keinen Sinn, weil
es kann marketingmäßig einen Sinn machen, wenn du das aus wirtschaftlichem Interesse machst, aber ansonsten nicht.
Marketing, also wenn man es genau nimmt, das sagen ja so Marketer ganz gerne, Marketing ist ja quasi das ganze Leben. Die Frage ist, welches du wirtschaftlich nutzen und dann macht es vielleicht Sinn.
Genau.
Wenn nicht, macht es schon Sinn, mal darüber nachzudenken, wie oft wir schon daneben gelegen haben. Das ist wie mit einer extremen Musikrichtung. Ich habe angefangen, da war ich irgendwie Punk, weil Campino wohnte um die Ecke, also bei euch, aber von uns aus gesehen um die Ecke. Wir kannten die Pommesbude, wir weiß nicht, wie viel Pommes und Currywurst ich gefuttert habe in dieser Zeit, um einfach zweimal die Hosen in der Pommesbude zu sehen, so, ne? Immer Teile davon. Wir haben gelebt für die Hosen, somit auch für den Punkrock und haben uns irgendwie um Punkrock gekümmert. Und dann ist die Punkszene in Düsseldorf aber so eskaliert, dass wir irgendwie uns dann wieder davon distanzieren wollten. Dann kam glücklicherweise gerade Kurt Cobain um die Ecke. Also rutschte ich Richtung Grunge, was ja dem Punk dann irgendwie, korrigier mich, verwandt ist.
Ja, irgendwie schon. Du, das ist auch an dem Punkt halte ich mich also, aus der Genre-Diskussion, soweit es geht, raus.
Genau, es gab immer Genre-Diskussionen. So, dann sprang ich irgendwie in den Grunge rein und dann gefiel mir irgendwie dann Independent, klingt auch irgendwie vom Thema cool. Was haben die denn so? Ah, guck mal, Britpop.
Du hast gerade was total Spannendes gesagt. Das klingt nämlich vom Thema gut.
Genau.
Und das ist ja, also gerade bei Musik, wenn man sich damit auseinandersetzt, dieses ganze Genre und höre ich jetzt Black Metal, Death Metal oder Black Death Metal, das ist eine Subkulturfrage und keine Frage von echter inhaltlicher Musikdarlegung. So, ne? Das wird, denke ich, erst wenn du den Interpreten kennst, kannst du sagen, zu welchem Genre es gehört, weil der sich diesem Genre zugeschrieben hat.
Ja.
Was ja schon wieder zeigt, dass diese Einsortierung in Genre mehr Marketing und mehr Abgrenzung ist als eine echte Inhaltsbeschreibung.
Ja.
Das kann man jetzt direkt wieder darauf umdrehen.
Genau so. Ne? Und dieser Pfad ging halt weiter. Dann kamen die ersten Kumpels auf unserer Schulerband. Toccata damals, schöne Grüße.
Cool, guter Name.
Mag sogar sein, dass du den einen oder anderen daraus kanntest. Oder kennst noch. So, dann plötzlich war es Heavy Metal. Und dann welcher Metal? Genau, dann ging das Theater los.
Ja,
ne?
Ja.
So,
ja.
Warte jetzt, Speed Metal, Core Metal, gibt's das? Also weiß ich nicht, aber bestimmt. Und dieses ganze Theater um Metal, ne, so, dann weiß ich noch genau, wir hatten Dienstfeierabend und die komplette Rettungswagenbesatzung, inklusive der Notärztin, hatten Bock, noch schnell auf ein Metal-Konzert zu gehen in Ratingen-Mitte. Dann haben wir uns die Abzeichen abgerupft und stand ein schneeweißes Metal-Konzert. So. Und da habe ich aber gemerkt, okay, cool, die werden überhaupt witzig, aber es war kein Problem für irgendwen. Ja. So. Dann habe ich am Flughafen gearbeitet, habe eine ältere Dame im Rollstuhl. da vorne ist Reinhard May, gucken Sie mal da. Ich so, oh Gott, Reinhard May, der labert doch immer so viel und singt gar nicht und so. Ein junger Mann halt, ne, fand ich voll kacke. Und dann sehe ich, wie der einem kleinen Mädchen ohne Show, ohne dass es einer sieht, an den Fenstern leise über den Kopf singt. So. Und dann habe ich gedacht, was bist du eigentlich für ein geiler Typ? Hab mich mal mit den Texten beschäftigt. Zack, war ich irgendwie Fan von Reinhard May. Ganz schön uncool als Heavy-Metal-Typ. So. Und da habe ich immer gesagt, ey, ich bin Tourist und gebe mir jede Welt der Fotografie und ich bin halt der Musik und ich bin halt Falk und höre, was mich gerade berührt und habe gar keinen Bock mehr darauf, mich dem Genre so zu prostituieren irgendwie. Und das ist in der Fotografie nichts anderes.
Ja.
Weil genau. Was machst du jetzt, wenn in deinem Portfolio nur Menschen sind oder nur Eisvögel sind oder nur Städte sind? Dann ist ja toll, dass alle wissen, dass du der super Vogelstädte- oder Eisvogelfotograf bist. Wenn dich das da unten dann fasziniert, ich finde es gerade ultra idyllisch, auf der GoPro wird es im Leben nicht rauskommen, aber hier ist einfach der letzte Ausläufer der unberührten Welt quasi, die wir in diese Richtung sehen. Dann stehst du hier und denkst dir, wow, da sitzt jetzt dieser oder jener Vogel oder so. Oder hörst die ganze Zeit hier, wie sie alle schreien im Hintergrund, das wird man hören, glaube ich. Ne?
Das denke ich auch, ja.
Wie willst du denn jetzt zwischen den ganzen Schwarz-Weiß-Porträts einen Vogel fotografieren? Ja, wenn du immer so auftrittst, funktioniert das gut.
Genau.
Wenn du jetzt nur Porträts oder nur Vögel drin hast, dann gibt es kurz einen kleinen Aufschrei, weil es auch Fans davon gibt. Und Veränderung ist immer für viele ein Problem. Es wird sich sehr schnell erledigen und dann ist es sehr schnell einfach schön, dass man in seinem eigenen Leben ist. Ja. Also Fotografie ist ja 18 Hobbys oder Bock auf Sichtweise. Also finde ich viel schlauer zu sagen, die Fotografie ist mein Hobby, weil ich durch die Fotografie mir die Welt anschaue. Wenn du nur Porträts machst, hast du ja ein anderes Hobby, als wenn du Flugzeuge fotografierst.
Genau.
So, und ich interessiere mich für viele Dinge und gucke da durch, so, ne?
Ja, genau das wollte ich damit sagen. So, dieses Loslösen vom Genre-Denken kann unfassbar befreiend sein.
Ja.
Und ich bin froh, dass ich das bei Musik nie hatte, weil ich früh genug irgendwie, glaube ich, dahin geschubst war, bei Leuten mitzuspielen in Bands und so weiter. Und dadurch quasi gar nicht hinterfragt habe, sondern es war klar, ich mache jetzt Musik mit denen. Ich mache deren Musik, weil die mich gefragt haben, ob ich mitspielen kann. Und dadurch gab es nie so dieses so, ich mache aber eigentlich das und das, sondern ich mache halt Musik. Und das Gleiche versuche ich mit Fotografie auch zu tun, aber es ist nicht so einfach. Übrigens, ganz kleiner Side-Fact, da hinten am Ufer in Lülheim, wo wir gerade eben lang gelaufen sind, da war ich schon mal, und zwar beim 50-Kilometer-Marsch. Ich habe die Stelle wiedererkannt. Da drüben vor den wunderschönen Mehrparteienhäusern, da sind wir lang gelaufen, als wir diesen 50-Kilometer-Ruhrgebiet bei Nacht marschen. Allerdings noch bei Tag, da war es noch
witzig.
Und die Füße taten noch nicht so gut.
Lass es mit einem, Entschuldigung, ich werde mit einem ganz witzigen Ding aufhören. Ich vermute, das hier ist eine Reinigungsanlage, oder?
Tja.
Solche Sachen liebe ich ja, ne?
Dreh mal rüber. Das weiß ich nicht,
aber da laufen halt irgendwelche Kettenantriebe unten durch das Wasser und fahren da ganz hinten in einen blauen Container rein. Ich liebe ja sowas, ne? Das wird ja nicht die Fischtreppe sein, weil die überlebt kein Fisch, diese Treppe.
Nee.
Aber es ist irgendwie, irgendwas wird da abgebaut. Ich würde sagen Dreck. Also weiß ich nicht genau, aber was soll das sonst sein? Das fährt da hinten in den Container rein, ne? So. Mal zu Ende kommen.
Ja.
Genre. Sag noch einen Satz dazu.
Welche Genre fotografieren wir jetzt hier? In den nächsten 60 Minuten am Mülheimer Wasserbahnhof. Wer weiß? Ich weiß nicht. Ich versuche, das Michael-Dahmen-Genre zu fotografieren, um meiner Linie von gerade eben treu zu bleiben.
Ja. Ja. Wird ein bisschen schwieriger als sonst, weil wir jetzt viel, noch lange nicht alles, aber viel schon gesehen haben. Sonst ist es ja so, dass wir kurz sprechen, loslaufen und dann entdecken zusammen. Bin gespannt, was ich daraus mache.
Ja, same hier. Ich bin das noch nicht so genau. Ihr werdet es auf jeden Fall nächste Woche sehen.
Ihr müsst noch den Viewfinder Villa Workshop mit Chris Marquardt buchen.
Ja. Genau.
11.12. Juli. Dann sehen wir uns.
Genau. Und wir gehen jetzt mal runter fotografieren.
War gar nicht so schlimm. Vielleicht, wenn ihr erzählt habt.
Ja, wer weiß.
Eine wundervolle Zeit euch.
Genau, macht's gut. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.